Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Nicht nur die Theologien verschiedenster Richtungen müssen sich fragen lassen, welchen Platz sie eigentlich Menschen einräumen, die nicht der dominanten heterosexuellen Norm entsprechen und die ihr Dasein und ihre Form des Begehrens trotzdem nicht als unglückliche oder gar zu verteufelnde Abweichung verstehen. Diese Frage kann man auch Museen stellen, die ein Stück Wirklichkeit präsentieren wollen. Am ethnologischen Rautenstrauch-Jost-Museum in Köln, da gab es vor ein paar Monaten eine Sonderausstellung, die wurde zusammen mit queeren Künstlerinnen erarbeitet, also mit schwulen, lesbischen, nichtbinären und Transpersonen. Die haben hinterfragt, wie sehr Mann-Frau-Beziehungen das Geschichtsbild eigentlich prägen. Seither fragt sich das Museumsteam, was eigentlich die Dauerausstellung alles nicht zeigt und was Kolonialismus und christliche Mission damit zu tun haben. Mirjana Jandik hat bei einer Führung in diesem Kölner Museum und bei zwei Forscherinnen einige Antworten auf diese Fragen gefunden.
Hallo. Wir sind heute eine kleine Truppe, so wie es aussieht. Ich bin doch.
In der Eingangshalle des Kölner Ethnologischen Museums begrüßt die Ethnologin und Museumspädagogin Laura Winkler eine kleine Gruppe. Let's Talk About Sex and Gender heißt ihre Führung, die queere Perspektiven auf die Dauerausstellung werfen will.
Das Ganze ist natürlich auch deswegen interessant, weil das natürlich einmal eine sehr aktuelle Diskussion ist. Queerness, Gender und gleichzeitig ist es eben ein Thema, was immer schon in allen Kulturen auch eine Rolle gespielt hat.
Also es gab schon immer Beziehungsformen und Sexualitäten jenseits der heterosexuellen monogamen Paarbeziehung. Sie tauchen nur im Museum kaum auf. Das sagt Fabiola Arellano Cruz, die hier am Rautenstrauch-Jost-Museum für Bildung und Vermittlung zuständig ist und die Führung mitkonzipiert hat.
Es gibt einen Bereich Hochzeit. Also das ist natürlich so, man sammelt natürlich weibliche Kleider, männliche Kleider und das sieht man in der ganzen Ausstellung. Also das ist sehr binär kuratiert ist. Also Mann, Frau, Kind. Mann, Frau, Kind. Wieso soll es anders sein, wenn wir leben in einer binären Welt? Also das ist die Norm.
Inzwischen stellen viele Forschungen in Frage, dass die Geschichte der Menschheit nur eine Abfolge von Mutter, Vater, Kind war. Aber in vielen Museen sieht es noch immer so aus. Fabiola Arellano Cruz und ihr Team interessieren sich deswegen vor allem für die Leerstellen in der Ausstellung. Also für alles, was bisher nicht erzählt wurde. Im ersten Raum werden Ausstellungsstücke aus einer Region in Ozeanien gezeigt. Auf der einen Seite sind eine Menge Speere, Keulen und andere Waffen zu sehen. Und auf der anderen Seite ein paar wenige Haushaltsgegenstände.
Was da auffällt, ist, dass bestimmte Objekte sehr viel mehr gesammelt wurden und dadurch ausgestellt werden als andere. Was dazu führt, dass wir hier im Museum dann einen bestimmten Eindruck von einer Kultur bekommen. Also hier könnte man jetzt denken, okay, anscheinend war Krieg sehr wichtig, Keulen, man hat sich vielleicht die ganze Zeit bekriegt.
Ein Museum zeigt die Wirklichkeit nicht, wie sie war, sondern wie Sammler sie wahrgenommen haben. Also in der Regel durch die Brille von Männern im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Die fanden bestimmte Gegenstände spannender als andere und haben sie auf ihre Weise interpretiert. Der Namensgeber des Museums zum Beispiel, Wilhelm Jost. Um den geht es im nächsten Raum. Im 19. Jahrhundert ist er durch die Welt gereist und hat tausende Objekte gesammelt. Ein seiner Lieblingsobjekte hängt im Museum heute recht weit oben. Es hat keinen Begleittext, sondern nur einen Titel. Allerlei Spielzeug.
Eine Sache oder Objekte, die Wilhelm Jost auf jeden Fall sehr fasziniert haben, sind diese Klangkugeln. Die kommen aus Japan, sind im Grunde kleine Metallkugeln, die innen drin so Klangkörper haben und vibrieren und von Frauen in der Vagina getragen wurden.
Was Jost über die Klangkugeln und generell über seine Reisen in die verschiedenen Kontinente schrieb, erklärt Laura Winkler so.
Man muss sich vorstellen, dass damals die Gesellschaft hier so im 19. Jahrhundert sehr prüde war, von christlichen Werten geprägt. Und wenn man dann eben an andere Orte gekommen ist, wo das alles ein bisschen freizügiger war, dann hat man das oft verurteilt und gleichzeitig romantisiert vielleicht oder seine eigenen Wünsche und Bedürfnisse und Fantasien auch ein bisschen projiziert. Also das sind so Stereotype, die dann entstanden sind, die wir heute vielleicht alle noch ein bisschen kennen. Dass zum Beispiel die Menschen allgemein im außereuropäischen Kontext als sehr wild, ursprünglich, mit starkem Sexualtrieb beschrieben wurden. Dass sie mehr zur Homosexualität neigen.
An dieser Vorstellung haben Forschungsreisende wie Wilhelm Jost und auch Kolonialbeamte und christliche Missionare mitgestrickt. Die Politikwissenschaftlerin Charlotte Weber hat für ihre Dissertation in Archiven der deutschen Mission im heutigen Tansania geforscht und dabei festgestellt, wie die von Pietismus und Romantik geformte Sexualmoral der Missionare deren Umgang mit der lokalen Gesellschaft bestimmt hat.
Die war geprägt, diese Sexualmoral, eben von dem Ideal von Keuschheit, natürlich kein Sex außerhalb der monogamen, heterosexuellen, heteronormativen und auch patriarchalen Ehe. Es war ganz klar, dass der Mann das Oberhaupt der Familie war. Und prinzipiell würde ich sagen, war für diese Missionare jegliche Sexualität außerhalb dieser sogenannten christlichen Ehe eigentlich undenkbar und abzulehnen. Und sie haben dann ja auch massiv in die Sozialstrukturen vor Ort eingegriffen. Die haben die Polygamie verboten, die damals weit verbreitet war in Tanganyika.
Als Charlotte Weber wissen wollte, was die deutschen Missionare in der ehemaligen deutschen Kolonie eigentlich über gleichgeschlechtliche Sexualität oder Beziehungen dachten, fand sie mal wieder eine Leerstelle.
Vor allem haben sie gar nichts gesagt, sie haben geschwiegen. Und da ist die Frage, haben sie diese Praktiken nicht gesehen, weil es nicht in ihrem Denkhorizont war? Oder wollten sie auch nicht darüber schreiben, weil das zu peinlich war?
Eine Teilnehmerin an der Museumsführung treibt vor allem eine Frage um.
Also das wusste ich ja, das ist durch die Kolonisierung und...
Sie wisse schon, dass in vielen Teilen Afrikas christliche Missionierung und das Kolonialregime rigide Sexual- und Ehenormen eingeführt haben. Aber warum sei das bis heute so?
Warum ist es so, dass der Unterschied immer noch so groß ist?
Charlotte Weber meint, dass es große Unterschiede zwischen den einzelnen afrikanischen Ländern gebe. Botswana zum Beispiel habe gerade gleichgeschlechtliche Beziehungen unter Männern legalisiert. In anderen Ländern spiele eine Rolle, dass homofeindliche Gesetze aus der Kolonialzeit noch immer in Kraft seien. Und?
Es gibt einfach eine lange Geschichte, auch aus dem Kolonialismus heraus, dass europäische Sexualität als überlegen konstruiert wird. Zur Zeit von Kolonialismus und Mission wurde sie als überlegen gekennzeichnet, weil sie eben keusch war und kontrolliert und im Gegensatz zu der als wild und primitiv imaginierten afrikanischen Sexualität. Und heute wird diese europäische Sexualität als überlegen konstruiert, weil sie jetzt ja vermeintlich so tolerant sei und so queerfreundlich und so weiter. Während im Gegensatz dazu jetzt afrikanische Sexualität als, naja, wenn man will, zu verklemmt, zu intolerant gekennzeichnet wird. Also man kann das auch kritisch hinterfragen und überlegen, ob das auch Machtausübung hier ist.
In den Missionsarchiven, die Charlotte Weber durchsucht hat, und im Ethnologischen Museum in Köln erzählen heute vor allem die Lehrstellen über Beziehungsformen jenseits der heterosexuellen monogamen Ehe. Anders ist das im Anthropologischen Museum in Guayaquil im südamerikanischen Ecuador. Hier ist die Archäologin Fernanda Ugalde auf spannende Objekte der vorspanischen Tolita- und Bahia-Kulturen gestoßen.
Es gibt viele Paardarstellungen. Das hier ist die, die wir alle sehen wollen. Das glückliche, heterosexuelle Paar. Es gibt aber auch viele, die genauso aussehen, aber zwei Frauen darstellen. Und das Ironische ist, während das rechte Paar in den Katalogen immer ganz ohne Zweifel als Ehepaar eingeordnet wird, wird das linke entweder gar nicht gezeigt oder als siamesische Zwillinge eingeordnet.
Dass es stattdessen lesbische Paare waren, darauf will sich Ugalde nicht festlegen. Sicher ist für sie aber, dass die auch von christlicher Sexualmoral geprägte heteronormative Dominanz unseren Blick auf die Geschichte ziemlich verengt hat.